Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Charlotte Oehlschlegel.
Schön, dass Sie zuhören. Die halbe Stadt mieten für die eigene Hochzeit, das kann man sich leisten, wenn man Jeff Bezos heißt. Rund 10 bis 30 Millionen Euro soll der Amazon-Chef für sein Hochzeitsspektakel in Venedig blechen. Morgen geht's los und warum dieses Event bei den Menschen vor Ort nicht unbedingt gut ankommt, das hören Sie gleich. Außerdem berichten wir über Vorwürfe wegen Machtmissbrauchs am Alto Musiktheater in Essen. Wir waren bei der ersten öffentlichen Sitzung des Kulturausschusses des Bundestags in der neuen Legislaturperiode dabei. Wir hören, wie der heutige Auftaktabend beim Ingeborg-Bachmann-Preis in Klagenfurt gelaufen ist. Und sommerliche Filme der Woche gibt's dann auch noch hier bei Fazit in der Kultur vom Tage. Das Wettlesen um den Ingeborg-Bachmann-Preis in Klagenfurt geht in diesem Jahr in die 49. Runde. Das ist traditionell ein großes Happening für die Literatur, auch im Fernsehen und im Stream zu erleben. Bis zum Wochenende werden 14 AutorInnen dem Publikum und der Online-Community ihre Texte vortragen. Den Verriss oder, je nachdem, das Lob der Jury gibt's dann auch vor laufender Kamera. Und bekanntlich wird da auch immer mal wieder ganz schön ausgeteilt. Meine Kollegin Andrea Gerg ist heute in Klagenfurt angekommen und mir jetzt verbunden. Hallo.
Hallo.
Ich habe gelesen, dass es heute 34 Grad hatte in Klagenfurt. Wie ist denn die Stimmung bei den eintrudelnden Gästen? Pilgern die alle schon Richtung Wörthersee?
Alle stöhnen natürlich über die Hitze, das ist schon extrem, aber auf der anderen Seite hat es schon eigentlich eine Tradition seit ein paar Jahren und vielleicht trägt ja diese Erhitzung auch dazu bei, zu etwas, was sich der österreichische Dreisat-Chef Peter Schöber heute Abend gewünscht hat in seiner kurzen Ansprache, nämlich einen schönen Skandal. Das gab es ja öfter in Klagenfurt, wenn man an den Stirnschnitt von Reinhard Götz denkt oder solche Sachen, und da geht es einfach nur drum, er meinte damit Aufmerksamkeit hochhalten.
Also im Prinzip alles wie immer in Klagenfurt. Heute Abend war dann auch die Eröffnung. Traditionell gibt es da eine Rede zur Literatur. Dieses Mal hat sie die deutsch-iranische Schriftstellerin Nawa Ebrahimi gehalten. Der Titel der Rede: Drei Tage im Mai. Worum ging es da?
Ja, ich dachte erst, es sei eine Reminiszenz an Ingeborg Bachmanns Erzählung Drei Wege zum See, aber tatsächlich ging es wirklich um drei Tage im Mai, an denen Nawa Ebrahimi versucht, die Rede zu schreiben für dieses Event und dabei immer wieder von der Weltlage eingeholt oder überrollt wird. Gleich am Anfang ist es ein Essay der US-amerikanischen Klimaaktivistin Naomi Klein, auf die sie stößt, und der Titel davon ist Der Aufstieg des Endzeitfaschismus. Hören wir mal, was sie da sagt.
Nachdem ich den Essay gelesen habe, bin ich am Boden zerstört. Mich macht fertig, wie abgrundtief egal den mächtigsten Menschen der Welt die Welt ist. Und mich macht fertig, dass wir, die wir davon überzeugt sind, dass wir nur gemeinsam überleben können, dass Menschsein miteinander Mitgefühl und Offenheit bedeutet, dass ausgerechnet wir nur schwer zusammenfinden. Mich macht fertig, dass wir dem Endzeitfaschismus wenig entgegensetzen können, dass wir bislang keine ähnlich globale Vision entwickelt haben.
Sie ist also total deprimiert, will aber eigentlich eine Rede schreiben, die Zuversicht verbreiten soll, und sie lässt uns dann teilhaben an ihren Wahrnehmungen. Sie hört am nächsten Tag, am 8. Mai, eine Toncollage bei uns auf Deutschlandfunk Kultur zum Kriegsende. Das erzählt sie. Sie erfährt von der Papstwahl auch bei uns im Radio, und sie fährt schließlich mit dem Auto zu einer Beerdigung in der Pfalz. Da spielt dann auch ihr Text Der Cousin wieder eine Rolle, mit dem sie vor 4 Jahren hier den Bachmann-Preis gewonnen hat. Also es ist so ein Hin und Her zwischen äußeren Ereignissen zu Überlegungen, die Kunst und Literatur als Möglichkeitssinn betreffen. Hören wir noch mal ein Stück.
Dem Sog zu entkommen ist anstrengend. Und wenn wir im Entkommen sind, was dann? Dann darf da keine Leere sein. Dann erfordert uns es unsere ganze Vorstellungskraft, mit anderen, besseren Geschichten diese Lücke zu füllen. Geschichten von Verbundenheit und Verantwortung, Geschichten von Zugehörigkeit und Zusammenhalt, die einen viel stärkeren Sog ausüben können, solange wir nicht alles Menschliche in uns abgetötet haben. Setzen wir unsere Vorstellungskraft ein gegen die Erzählung, dass uns nur noch Waffen, Dominanz und am Ende der private Exit retten können.
Also tatsächlich die Fantasie, die Literatur als Mittel, etwas zu gestalten in die Zukunft hinein. Sie kriegt also am Ende tatsächlich, was sie sich gewünscht hat, die Kurve in Richtung Zuversicht und was die Literatur dazu beitragen kann.
Du hast es gerade ja schon erwähnt, Nawa Ibrahimi ist eine alte Bachmann-Preisbekannte. 2021 hat sie ja selbst gewonnen. War ihre Rede jetzt auch ein vielversprechender Einstieg in die Wettbewerbsausgabe 2025?
Ja, ich fand schon, weil sie ja was aufgreift, was halt viele bewegt, diese Überforderung und Fassungslosigkeit in Anbetracht der Welt- und kulturpolitischen Entwicklung. Und das hat mich heute schon beeindruckt, dass fast alle Redner sich engagiert geäußert haben. Ich habe den Dreisat-Chef schon erwähnt, der auch nochmal darauf hingewiesen hat, dass diese Veranstaltung, dieser Sender fast abgeschafft worden wäre. Und er meinte auch, diese Veranstaltung ist auch ein Fest des öffentlich-rechtlichen Kulturauftrags. Wir von Deutschlandfunk vergeben ja da auch einen Preis. Oder sehr berührend war auch, dass Ingeborg Bachmanns Bruder Heinz heute am 99. Geburtstag seiner Schwester hier aufgetreten ist und auch ein bisschen gesprochen hat. Es wird auch Ende der Woche ein Museum zu Ingeborg Bachmann im Wohnhaus der Familie eröffnet. Und er meinte nochmal, das sei hier doch großartig, öffentlich über Texte zu sprechen und nicht, wie es seiner Schwester bei der Gruppe 47 gegangen ist, hinter verschlossenen Türen, dass da ausgeteilt wird.
Ja, und durch dieses öffentliche Sprechen über Texte stehen ja auch die Mitglieder der Jury viel stärker im Vordergrund als normalerweise. Seit letztem Jahr gibt es da einen neuen Juryvorsitzenden, der Österreicher Klaus Kastberger. Und von ihm gab es heute Abend auch eine Rede. Hat die denn vielleicht auch schon ein bisschen was darüber verraten, wie hitzig das in diesem Jahr alles werden wird?
Ja, zumindest war Klaus Kastberger irgendwie erhitzt, sehr engagiert und verärgert. Er hat eine echte Brandrede gegen Sparmaßnahmen in der Kultur, in der freien Szene gehalten. Und zwar Sparmaßnahmen von Klagenfurt bis Berlin. Das war ein ganz starkes, auch emotional vorgetragenes Plädoyer für Kultur und Kulturförderung.
Die Welt ist in dem Jahr, in dem wir jetzt nicht in Klagenfurt waren, sondern irgendwo anders gewesen sind, nicht besser geworden. Krisen sind eskaliert, Gewaltexzesse haben sich gesteigert und weltweit sind Kriege zu Flächenbränden ausgeartet. Kunst und Kultur werden gerade in solchen Situationen dringlicher denn je gebraucht, als Werkzeuge der Empathie, aber auch um Denk- und Handlungsräume zu öffnen und alternative und friedlichere Szenarien vorstellbar zu machen.
Also Klaus Kastberger war nicht der Einzige, der Politiker und Sponsoren in die Pflicht genommen hat, dass mir die erstmal versprechen, hier geht's weiter, auch nach dem großen Jubiläumsjahr, wenn nächstes Jahr Bachmann 100 und der Wettbewerb 50 wird.
Ja, und wir bleiben natürlich dran, auch in den kommenden Tagen an den 14 AutorInnen, die unveröffentlichte Texte lesen. Und wir berichten dann natürlich auch, wer die Preise bekommen hat. Vielen Dank, Andrea Gerg.
Bitteschön.
Der Kulturausschuss des Bundestags soll aktuelle Kulturdebatten und wichtige kulturpolitische Projekte nach außen spiegeln. Dabei hilft natürlich eine prominente Besetzung. Personen wie Nancy Faeser von der SPD, Gregor Gysi von den Linken oder Katrin Göring-Eckardt von den Grünen sind dabei. Analog zum Plenum gibt es aber auch in diesem Ausschuss eine erstarkte AfD. In dieser Legislaturperiode sitzen 4 Abgeordnete von der Partei im Ausschuss. Vorher waren es nur 2 gewesen und das verändert natürlich auch die Dynamik. Heute Nachmittag ging es dann richtig los. Die erste öffentliche Sitzung des Kulturausschusses des Bundestags hat stattgefunden. Elena Gorges berichtet.
Der erste Tagesordnungspunkt wurde schnell abgehakt. Die AfD hatte, gemäß den Gepflogenheiten und der Geschäftsordnung, den stellvertretenden Vorsitz für sich beansprucht und Nicole Hess, AfD-Abgeordnete aus Hessen, vorgeschlagen.
Mit Ja haben gestimmt 5 Abgeordnete, mit Nein haben gestimmt 12 und Enthaltungen 0. Damit stelle ich fest, dass die Abgeordnete Nicole Hess die erforderliche Mehrheit verfehlt hat und nicht zur stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses gewählt wurde.
Verlas der Vorsitzende des Kulturausschusses und Grünen-Politiker Sven Lehmann das Ergebnis. Die AfD kann in einer nächsten Sitzung erneut einen Kandidaten vorschlagen.
Bis zur erfolgreichen Wahl einer Stellvertreterin oder eines Stellvertreters würde im Falle meiner Verhinderung dann das dienstälteste Mitglied des Ausschusses die Leitung der Sitzung übernehmen und das ist der Kollege Dr. Gregor Gysi.
Anschließend wurde die eingeladene neue Präsidentin der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Marion Ackermann, rhetorisch geradezu umarmt. Allen voran vom Kulturstaatsminister Wolfram Stadtrat Weimer, der ebenfalls anwesend war. Er versicherte ihr, dass die Bundesregierung der SPK in den kommenden Jahren finanziell zur Seite stehen wird. Denn
wir haben schon den Ehrgeiz, aus der Stiftung eine Weltklasse-Institution auch sichtbarer zu machen. Sie ist das. Sie spielt in der Liga mit Louvre und British. Sie ist unser Schatzkästlein der Nation. Sie ist eine Selbstvergewisserungsinstitution auch der sich wandelnden Nation und hat Großartiges, aber sie kann das sichtbarer machen.
Auch Marion Ackermann betonte, dass sie groß denken möchte, dass sie in den kommenden Jahren Once-in-a-Lifetime-Projekte und eine Kinderbiennale veranstalten will. Dafür wünscht sie sich einen längeren finanziellen Planungshorizont. Versprechen konnten ihr die Abgeordneten vor den Haushaltsverhandlungen nichts. Aber sie zeigten ihr Interesse an der Stiftung Preußischer Kulturbesitz mit vielen Sachfragen an Frau Ackermann. Wie sie es schaffen will, nicht akademische Milieus zu erreichen, wollte CDU-Abgeordnete Ottilie Klein wissen. Wie sie das Verhältnis von öffentlicher Finanzierung und Kommerzialisierung bei der SPK einschätzt, war eine Frage von linken Politiker Gregor Gysi. Katrin Göring-Eckardt von den Grünen interessierte, welchen Freiheitsbegriff Marion Ackermann hat, auch im Vergleich zum Kulturstaatsminister. Ackermann beschrieb ihren Freiheitsbegriff über das Verhältnis ihrer Institution zur Politik.
Also, dass ja eben auch aufgrund der NS-Vergangenheit, aufgrund der wunderbaren Verfassung, die wir haben, ja sehr genau markiert ist, dass diese Freiheit von Kunst und Wissenschaften eben eine ganz zentrale Rolle für uns spielt. Und das ist was, da finde ich uns in Deutschland richtig gut, aber wir müssen immer wachsam sein.
Der AfD-Politiker Götz Frömming hatte vor circa einem Jahr die Wahl von Marion Ackermann zur zukünftigen Präsidentin der SPK scharf kritisiert und ihr Wokeness und geringschätzige Behandlung des klassisch-deutschen und europäischen Kulturerbes vorgeworfen. Im Kulturausschuss gratulierte er ihr jetzt zur Wahl, versuchte dann aber eine kleine Spitze zu setzen, indem er sie nach der Sicherheit der Kunstschätze gefragt hat. Eine Anspielung auf den Raub in Dresden der Juwelen aus dem grünen Gewölbe. Marion Ackermann nahm den Ball auf und spielte ihn souverän zurück ins Feld der politischen Entscheider.
Es ist immer die Frage, wie viel lässt es sich die Gesellschaft die Sicherheit kosten? Wir haben keine absolute Sicherheit, aber was allein die Bewachungskosten für die Museen uns kosten in der Gesellschaft, ist enorm. Und diese Bewachungskosten steigen von Jahr zu Jahr. Das ist eine unserer Probleme und Herausforderungen.
Weitgehend einig waren sich die Mitglieder des Kulturausschusses, dass das Kulturgutschutzgesetz reformiert werden muss. Die Reform war schon in der vergangenen Legislaturperiode erarbeitet worden. Es sollen einige Regeln gelockert werden, um Museen den internationalen Leihverkehr zu erleichtern. Museen sollen Stücke bis zu 10 Jahre ins Ausland verleihen dürfen. Bisher liegt die Frist bei 5 Jahren. Und es fallen einige Nachweispflichten für Kunsthändler bei der Ausfuhr von Kunstwerken weg. Und zwar unter einem Wert von 5.000 Euro. Bisher war die Grenze bei 2.500 Euro. Voraussichtlich wird die Reform morgen Abend im Plenum des Bundestages verabschiedet werden.
Das war ein Beitrag von Elena Gorgis. Heute hat die 3. Sitzung des Kulturausschusses der Bundesregierung und damit die 1. öffentliche Sitzung im Paul-Löbe-Haus in Berlin stattgefunden. Der zweit- oder drittreichste Mann der Welt, so ganz genau weiß man das ja nicht, der heiratet. Es geht um Amazon-Chef Jeff Bezos. Der hat halb Venedig gemietet für dieses Event. Irgendwann in den nächsten Tagen wird er dann die Autorin und Unternehmerin Lauren Sanchez heiraten in der Lagunenstadt. Das alles soll mehrere Tage dauern und im Vorfeld kam es jetzt schon zu Protesten. Eine, die in Venedig lebt, ist Petra Reschi. Mit der Autorin und Journalistin habe ich heute Abend kurz vor der Sendung gesprochen. Hallo Frau Reschi.
Hallo, hallo.
Frau Reschi, Sie leben normalerweise in Venedig, sind aber gerade nicht da. Heißt das, dass Sie ganz bewusst geflohen sind vor diesem Event?
Nein, nein, das hat sich jetzt durch Zufall so ergeben, aber ich bedauere das auch ehrlich gesagt nicht, dass ich nicht da bin, ja.
Wie sieht es denn momentan aus in Venedig? Was sehen Sie da an Bildern Ihrer Heimatstadt? Gibt es da viele Absperrungen, menschenleere Plätze? Wie muss ich mir das vorstellen? Wimmelt's vor Securities?
Also, wenn es dann wirklich losgeht, denn es ist ja noch nicht losgegangen. Also diese Feiern sollen jetzt stattfinden vom 26. bis zum 28. Und Security wird es natürlich überall geben. Es wird obendrein auch noch diese Ex-Marines geben, die für Bezos arbeiten und die Erlaubnis haben, auf Wassermotorrädern durch Kanäle zu rasen. Es wird, wie man sagt, angeblich sogar Scharfschützen geben und Drohnen überall. Aber vor allen Dingen gibt es auch gesperrte Kanäle. Da haben wir schon gehört. Und es gab jetzt irgendwie noch, der letzte Protest war jetzt irgendwie gestern noch, dass von einem Kran ein weiteres Banner heruntergelassen wurde von den Extinction Rebellion.
Sie sprechen die Proteste an. Ein Bild, das durch die Medien gegangen ist, hat zum Beispiel den Markusplatz aus der Vogelperspektive gezeigt. Protestierende haben da ein riesiges Transparent ausgerollt. Da hat man den Kopf des höhnisch lachenden Jeff Bezos gesehen und dann noch der Spruch drauf, ungefähr so in die Richtung, wenn du Venedig für deine Hochzeit mieten kannst, dann kannst du auch mehr Steuern zahlen. Wie beobachten Sie das? Inwiefern wird diese Hochzeit auch als Symbol für beispielsweise soziale Ungerechtigkeit, für klimaschädliche Maßlosigkeit gesehen?
Also im Grunde ist das zumindest für die Venezianer eigentlich der Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt, aus dem einfachen Grunde, dass es sich hier um eine Stadt handelt, die praktisch verkauft wurde. Und zwar zuletzt jetzt eben halt von dem Bürgermeister, der im Übrigen auch der Korruption angeklagt ist. Ja, also das hat auch ganz konkrete Ursachen, die Unzufriedenheit der Venezianer mit der Stadtverwaltung, speziell mit ihrem Bürgermeister, der eben halt gerade sozusagen sich dargestellt hat, als sei er derjenige gewesen, der Bezos eben nach Venedig gebracht hätte, mitsamt seiner einflussreichen Freunde, die dann eben das Geld nach Venedig bringen würden. Was natürlich eigentlich ziemlicher Quatsch ist, weil Geld kommt nach Venedig auch ohne Bezos. Und ganz abgesehen davon kommt eigentlich schon zu viel Geld nach Venedig, was aber nicht in die Taschen der Venezianer fließt, sondern in die Taschen eben halt multinationaler Konzerne, an die Venedig im Grunde verkauft wurde. Ob das jetzt internationale Hotelkonzerne sind oder eben Airbnb beispielsweise oder die Kreuzfahrtgesellschaften. Ja.
Jetzt sind ja aber 9 von 9 Yachthäfen gebucht, 4 Luxushotels und ein Teil der Wassertaxiflotte hat Bezos auch noch reserviert. Man könnte ja trotzdem sagen, das ist super für die Stadt. Also die Schätzungen der Kosten für die Hochzeit, die liegen irgendwo so im Bereich zwischen 10 und 30 Millionen Euro. Bleibt da wirklich nichts bei den Traditionsbetrieben in Venedig liegen?
Es gibt keine Traditionsbetriebe mehr in Venedig, ja. Und die Hotels sind alle, also die großen Luxushotels sind alle in der Hand von multinationalen Konzernen. Es gibt keine venezianischen Hotels mehr in dieser Luxusklasse. Und die Menschen, die dann in den Hotels dann eben halt arbeiten, das sind nicht diejenigen, die die großen Summen kassieren, sondern das sind diejenigen, die meistens Saisonarbeiter sind und eben relativ schlecht bezahlt sind.
Ja, und natürlich Werbung muss man für diese Stadt wahrscheinlich auch nicht machen, auch wenn jetzt definitiv natürlich große Namen wie Leonardo DiCaprio, Katy Perry, Oprah Winfrey, Mick Jagger, Melania Trump, viele Promis da sind für dieses Fest oder wahrscheinlich auch noch kommen werden. Das ist alles aber auch ein bisschen, ja, ändert sich stündlich die Pläne, die Gerüchte darüber, was da alles passiert. Was ist denn zur Stunde bekannt? Was sind die Pläne für die kommenden Tage?
Das fängt jetzt an am 26. und geht weiter bis zum 28. Es wird beginnen mit dem Fest in der Stiftung Cini auf der Insel San Giorgio. Das ist eine private Insel, also eine private Stiftung. Und dann geht das weiter, dann am 28. wird es dann eben halt zu diesem Fest in dem Arsenale, also in der ehemaligen Werft von Venedig kommen. Vorher war eigentlich ursprünglich, und das hat natürlich auch den Unmut entzündet, sollte das stattfinden in der bürgermeistereigenen Misericordia. Das ist ein Renaissance-Gebäude, das dem Bürgermeister gehört und der natürlich dann auch noch obendrein daran verdient hätte, wenn dieses Fest bei ihm stattgefunden hätte. Aber aus Sicherheitsgründen, und damit hat es mehr oder weniger auch damit zu tun, dass jetzt eben halt Trump seine B-2-Bomber in den Iran hat fliegen lassen, sind die Sicherheitsvorkehrungen jetzt erhöht worden und deswegen findet das Ganze jetzt eben in dem Arsenale statt, was viel einfacher zu sichern ist.
Also Ihr Fazit ist, diese Hochzeit, da gehen die Menschen in Venedig eigentlich als Verlierer raus?
Also sie werden mit Sicherheit nicht davon profitieren, darum geht's, ja. Also wir brauchen keine Werbung in Venedig und wenn jetzt irgendwie ein weiterer Prominenter da heiratet oder nicht, das macht für die Venezianer keinen Unterschied. Und es gab schon etliche Promi-Hochzeiten, die nicht mit so einem großen Aufwand beworben wurden. Es ist auch irgendwo auch eine Machtdarstellung und die geht eben halt auch vielen Venezianern gegen den Strich.
Was bräuchte Venedig denn dann?
Es bräuchte vor allen Dingen einen Bürgermeister, der nicht der Korruption angeklagt ist und der sich wirklich für die Stadt engagiert und der nicht darum bemüht ist, diesen Ausverkauf der Stadt weiter zu betreiben. Aber da sind wir auf verlorenem Posten, weil Venedig sich eben in dieser Zwangsehe mit dem Festland befindet. Der Bürgermeister wurde nicht von den Venezianern gewählt, sondern er wurde von den Bewohnern des Festlands gewählt, die nicht unter diesen Auswirkungen des Overtourism leiden.
Vielen Dank, Petra Reski, für den Bericht über die Jeff Bezos Hochzeit in Venedig. Einen guten Abend für Sie noch.
Danke Ihnen auch.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
30 Kategorien umfasst der Preis Opus Classic, verliehen vom Verein zur Förderung der klassischen Musik. In diesem Jahr wird die Leiterin des Konzerthausorchesters Berlin, Joanna Malwitz, als Dirigentin des Jahres ausgezeichnet. Das teilten die Veranstalter mit. Sängerin und Sänger des Jahres werden demnach die Mezzosopranistin Emily D'Angelo und der Tenor Benjamin Bernheim. Die Welterst-Einspielung des Jahres sind Werke der fast vergessenen jüdischen Komponistin Maria Herz, interpretiert von Oliver Triendl und dem Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin unter der Leitung von Christiane Silber, koproduziert von Deutschlandfunk Kultur. Überreicht wird der Musikpreis im Oktober in Berlin bei einem Konzert und einer Gala. Hamburgs freie Kulturszene wird mit einem neuen Programm gefördert. Drei Gruppen von Kunstschaffenden bekommen die sogenannte Kontinuitätsförderung, jeweils insgesamt 300.000 Euro über einen Zeitraum von 3 Spielzeiten. Die gehen an das Kollektiv Meine Damen und Herren, die Choreografin Regina Rossi und an das Musiktheater von Benjamin van Beber und sein Team. Laut der Kulturbehörde der Hansestadt bietet das Förderprogramm Planungssicherheit, um kontinuierliche und künstlerisch anspruchsvolle Arbeitsprozesse umzusetzen. Die Unterstützung soll alle 3 Jahre neu ausgeschrieben werden. Das Computerspiel Reluted spielt in naher Zukunft. Es besteht ein transatlantischer Rückkehrvertrag, der die Rückführung von Raubkunst aus Afrika aus europäischen Museen verspricht. Unter diesen Vertrag fallen allerdings nur öffentlich ausgestellte Stücke. Viele Museen verstecken deshalb Werke in gut gesicherten Privatsammlungen. Hier kommt der Spieler zum Zug. Er soll in die Sammlungen einbrechen, die Stücke stehlen und sicher entkommen. Entworfen hat das Spiel die südafrikanische Firma Nyama Corp, wie Art News berichtet. Alle Kunstwerke in Reluted seien demnach nach Werken aus europäischen Museen gestaltet, wie die Ngadji-Trommel aus Kenia, die im britischen Museum steht. Die Museen sind allerdings nicht der Realität entsprechend gestaltet. Wann das Spiel veröffentlicht wird, ist noch unklar. Die Schriftstellerin Barbara Beuys wurde vor allem durch Biografien berühmter Frauen wie Hildegard von Bingen, Annette von Droste-Hülshoff, Paula Modersohn-Becker und Sophie Scholl bekannt. Am 19. Juni ist sie im Alter von 81 Jahren in Köln gestorben. Das gab heute der Suhrkamp Verlag bekannt. Immer wieder beschäftigte sich Beuys mit der NS-Zeit. In »Leben mit dem Feind« schreibt sie über Amsterdam unter deutscher Besatzung. 2023 veröffentlichte Beuys ein Buch über die Widerstandskämpferin im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau, Maler Ziemetbaum. Der Künstler Josef Beuys war ein Cousin des Vaters der Schriftstellerin.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Wir schauen jetzt nach Essen und auf das Alto Musiktheater. Das dortige Ensemble beklagt sich über Machtmissbrauch durch den Generalmusikdirektor Andrea Sanguinetti und die Opernintendantin Merle Fahrholz. Von einer Kultur der Angst ist die Rede, von Sorgen um die Zukunft des Hauses. Stefan Keim hat für Fazit recherchiert und mit ihm habe ich heute am frühen Abend gesprochen. Hallo Herr Keim.
Hallo.
Was genau ist da los am Alto Musiktheater?
Das Ensemble hat sich bereits vor über einem Jahr beklagt, dass es Mobbing gibt vom Generalmusikdirektor in den Proben, zum Teil auch eben in den Endproben mit dem Orchester, dass er Sängerinnen und Sänger dort über Gebühr kritisiert habe, mit Mimik und Gestik beleidigt habe, sie richtig bloßgestellt habe und dass die Opernintendantin Merle Fahrholz, die natürlich da auch für zuständig ist, nichts dagegen getan habe, sondern im Gegenteil das Ganze noch bestärkt habe. Das Ganze hat sich dann immer weiter hochgeschaukelt. Auch heute gibt es noch immer neue Vorwürfe, hat mir zumindest das Ensemble erzählt. Und das ist der Grund, warum sie einen öffentlichen Brief geschrieben haben oder ein Statement, das sie mir zur Verfügung gestellt haben. Und darin steht Folgendes.
Die psychische Belastung des Ensembles durch das Verhalten der Theaterleitung, insbesondere durch Herrn Sanguinetti, ist mittlerweile so hoch, dass mehrere KollegInnen gekündigt haben, längerfristig krank sind oder unter Angst die Proben und Vorstellungen absolvieren. Dies ist eine unzumutbare Situation, die wir nicht länger akzeptieren möchten.
Aber dem Ensemble geht es nicht nur um diese Mobbingvorwürfe, sondern darüber hinaus macht es sich auch Sorgen um die winkende Qualität des Hauses.
Das ehemals überregional gerühmte Altotheater dümpelt gerade führungslos auf offener See. Und die Mitarbeitenden versuchen verzweifelt, die Lecks zu stopfen.
Jetzt haben Sie gerade erwähnt, dass diese internen Probleme, zumindest laut des Statements der Mitglieder des Musiktheaterensembles, schon im Juni 2024, also vor einem Jahr, an die Aufsichtsratsvorsitzende und den Geschäftsführer herangetragen wurden. Was ist denn in der Zwischenzeit passiert? Das scheint ja alles nicht funktioniert zu haben, die Kommunikation bis jetzt.
Ja, bei der Theater- und Philharmonie GmbH in Essen, das ist der Dachverband dort für die Theater eben und die Philharmonie, da gibt es eine interne Beschwerdestelle. Die ist angerufen worden und das hat mir auch die Geschäftsführung bestätigt, es hat ein Ergebnis gegeben. Das Ensemble sagt sogar, das Ergebnis sei, dass die interne Beschwerdestelle gesagt hat, das sei so heftig, diese Vergiftung des Arbeitsklimas, dass sie empfohlen hat, die leitenden Personen von ihren Ämtern zu entbinden. Das ist nun aber wieder zurückgegangen an den Aufsichtsrat und der hat nun jemanden beauftragt, einen Anwalt, der das Ganze aus arbeitsrechtlicher Sicht untersuchen soll. Und ja, es ist eben bisher nichts weiter passiert und das hat eben auch so einen Leidensdruck im Ensemble, das jetzt eben dazu führt, dass an die Öffentlichkeit gegangen wird.
Uns liegt jetzt dieses Statement des Musiktheaterensembles vor, aus dem wir auch zitiert haben. Warum traut sich da niemand direkt an die Öffentlichkeit?
Ich glaube, das liegt auch an dieser ganzen Situation, mit der wir überhaupt gerade in der Kultur zu tun haben, dieser Finanzknappheit. Es gibt in fast allen Musiktheatern einen stark gesunkenen Gästeetat. Das heißt, die haben einfach Angst um ihren Arbeitsplatz, um ihre Arbeitsmöglichkeiten. Und dann ist das ja so, wenn es einmal um solche Geschichten geht. Sängerinnen und Sänger sind da extrem empfindlich darüber, wenn da erzählt wird, oh, der oder die hat den Zenit ja schon überschritten, egal ob das stimmt oder nicht. Das kann tödlich sein für die weitere Karriere. Und deswegen herrscht da eben wirklich so eine große Furcht, sich persönlich und mit Gesicht an die Öffentlichkeit zu wagen.
Schauen wir mal auf die andere Seite. Wie rechtfertigen denn Geschäftsführung und Aufsichtsrat, dass es mit der Bearbeitung der Vorwürfe so lange dauert?
Also zunächst einmal habe ich natürlich auch versucht, Stellungnahmen von der Opernintendantin Merle Fahrholz und vor allem vom Generalmusikdirektor Andrea Sanguinetti zu bekommen. Der Generalmusikdirektor ist völlig unerreichbar. Der sagt, es gibt gerade laufende Vertragsverhandlungen und da äußert er sich überhaupt nicht. Bei der Opernintendantin ist es so, dass sie gerade eine Risikoschwangerschaft hinter sich hat und in Mutterschutz ist und längere Zeit auch gar nicht im Hause war. Sie hat auch auf eine Vertragsverlängerung verzichtet. So. Deswegen gibt es da gerade von ihr auch keine offizielle Stellungnahme. Aber Sie haben es schon gesagt, die Geschäftsführung der Theater- und Philharmonie Essen hat in Absprache mit der Aufsichtsratsvorsitzenden sich heute gemeldet und hat gesagt, am 11. Juli, da würde es eine entscheidende Aufsichtsratssitzung geben. Da wird über die ganzen Vorwürfe entschieden. Es wird ja auch vielleicht schon die Frage gestellt, ob es einen weiteren Vertrag für diesen Generalmusikdirektor geben kann. Und das ist ein Teil des Wortlauts.
Die Theater- und Philharmonie Essen nimmt alle Beschwerden ernst und prüft diese in einem formalisierten Verfahren unter Beteiligung der zuständigen Gremien und der Betriebsparteien. Wir bitten um Verständnis, dass wir zu laufenden vertraulichen Personalangelegenheiten keine Auskunft geben. Herr Keim, Sie sind ja öfter zu Gast im Alto Musiktheater, auch als Kritiker für Fazit. Wie schätzen Sie denn die Entwicklung der vergangenen Jahre am Haus ein und wie wird das jetzt weitergehen?
Also zunächst einmal, als der neue Generalmusikdirektor sich vorgestellt hat, war ich hier im Fazit völlig entsetzt. Dann ist er später auch bei einer Tristan und Isolde-Vorstellung, da war ich nicht dabei, vom Publikum heftig ausgebuht worden. Ich hatte jetzt gerade den Eindruck, ich habe einen gar nicht so üblen Parsifal von ihm gehört, dass sich das alles wieder etwas stabilisiert hat. Aber man guckt natürlich nicht rein. Und insgesamt ist das Alte Musiktheater schon seit einiger Zeit, also auch vor Merle Fahrholz, bei weitem nicht mehr auf den Stand von früher. Allerdings hatten die damals natürlich auch deutlich mehr Geld zur Verfügung. Aber das hat alles nichts damit zu tun, dass jetzt eben halt diese heftigen Mobbingvorwürfe in der Luft sind.
Ja, dieses Thema beschäftigt die Kulturszene ja auch immer wieder. Gerade erst vor 2 Wochen wurde ja bekannt, dass Demis Volpi nicht mehr länger Intendant des Hamburg Balletts sein wird. Er war massiv in die Kritik geraten. Mitglieder der Kompanie haben ihm unter anderem ein toxisches Arbeitsklima und mangelnde Kompetenz vorgeworfen. Da hat man in Hamburg also einen Schlussstrich unter die Intendanz gezogen. Sie haben es jetzt gerade schon erzählt, in Essen, Intendantin Merle Fahrholz wird ihren Vertrag sowieso nicht verlängern. Der läuft also noch bis zum Sommer 2027. Aber was glauben Sie, wie wird es weitergehen?
Also ich glaube, dass Merle Fahrholz ihren Vertrag zu Ende bringen wird. Die nächsten 2 Spielzeiten sind ja sowieso geplant. Ich glaube, das Hauptproblem ist der Generalmusikdirektor. Und da wird es sehr darauf ankommen, wie wird diese Untersuchung ausgehen, die der Aufsichtsrat in Auftrag gegeben hat. Ist das arbeitsrechtlich relevant? Halten die Vorwürfe vor Gericht auch stand? Denn sonst kann man ihn ja nicht fristlos kündigen und müsste dann sowohl ihn als auch einen eventuellen Ersatz weiter bezahlen. Und auch in Essen gibt es gerade große finanzielle Probleme. Allerdings habe ich auch gehört und von mehreren bestätigt bekommen, dass sowohl das Musiktheaterensemble als auch das Orchester als auch der Chor, dass die alle mit über 80% gesagt haben, sie wollen mit Andrea Sanguinetti nicht weiter zusammenarbeiten. Und ich weiß nicht, wie das noch einige Jahre möglich sein soll.
Also am 11. Juli soll es dann eine entscheidende Aufsichtsratssitzung geben, bei der über die Vorwürfe entschieden wird. Stefan Keim war das mit Hintergründen zu den Vorwürfen wegen Machtmissbrauchs am Alto Musiktheater in Essen. Über neue Entwicklungen halten wir Sie hier bei Fazit natürlich auch auf dem Laufenden. Ein kleines Örtchen in der Bretagne. Hier bereitet man sich auf die Ankunft einer geflüchteten Familie vor. Darum geht es in der neuen Komödie Barbaren. Willkommen in der Bretagne von Julie Delpy.
Wir sind mehr als froh, Sie hier zu haben, aufzunehmen, diese Flüchtlinge.
Es gab sehr viele Anfragen für ukrainische Flüchtlinge. Es gibt keine mehr. Ganz Europa hat ihnen die Tür geöffnet.
Ist ja eine Katastrophe. Ukrainische Flüchtlinge sind heiß begehrt auf dem Markt. Aber die Syrer werden Sie sicher auch ins Herz schließen.
Also, hier klingt ein Konflikt schon an. Anke Lewicke ist jetzt bei mir im Studio mit den Filmen der Woche. Hallo.
Guten Abend.
Wir haben es hier gehört im Trailer von Barbaren. Willkommen in der Bretagne. Es gibt Diskussionen in diesem kleinen Dorf. War eine Familie aus der Ukraine angekündigt? Stattdessen kommt eine Familie aus Syrien. Was ist da los?
Was da los ist? Also zunächst lernen wir erstmal so die aufgeregten Dorfbewohnerinnen und Dorfbewohner kennen, die eben auch ein bisschen ukrainisch gelernt haben, ukrainische Rezepte ausprobiert. Da gibt es dann auch den Bürgermeister, der jetzt hofft, dass er in den Medien auftaucht. Die überdrehte Lehrerin, die von Julie Delpy, der Regisseurin, selbst gespielt wird, die alles organisiert hat. Dann gibt es noch die Wirtin, die ein Bistro mit Krebs hat, die überhaupt nicht schmecken, und den ja nationalistisch gesinnten Klempner, der immer denkt, dass er zu kurz kommt. Und wenn wir die so sehr schön, sehr schnell, unterhaltsam kennengelernt haben, wissen wir schon ungefähr, wie dieses Dorf tickt, und dann kommt da eben diese syrische Familie an. Dann wechselt die Perspektive und wir erleben, wie die Syrer einerseits mit Herzlichkeit, Freundlichkeit willkommen geheißen werden, aber über jedem Lächeln gibt es doch auch sowas, ja, so ein Schatten der Vorurteile und eine große Verunsicherung auf beiden Seiten. So geht diese Komödie los.
Die Handlung kommt mir auf eine Art und Weise irgendwie bekannt vor. Diese, ja, französischen Culture-Class-Komödien, Willkommen bei den Stieß, da dachte ich jetzt direkt dran, muss es diese Filme eben alle paar Jahre geben oder findet die Regisseurin Julie Delpy hier wirklich einen neuen Zugang?
Also ich finde, sie spielt schon mit unseren Sehgewohnheiten und auch mit dem Regelwerk dieser sogenannten Culture-Clash-Komödien. Also wir wissen am Anfang ganz genau, dass der Junge aus dem Dorf sich in das syrische Mädchen verlieben wird, aber wir wissen nicht wie. Und so eine schöne Liebeserklärung habe ich schon lange nicht mehr gesehen, das kann ich jetzt schon verraten. Wir wissen auch, dass es auf einmal in dem Bistro mit Krebs irgendwann schmackhafte Krebs geben wird und Galettes. Also das kann man auch schon so sagen. Und ich finde, Julie Delpy macht das ganz geschickt. Also ihre Lehrerin-Figur fordert dann die syrische Familie auf, eben dass sie ihre Geschichte mal erzählen. Und sie wollen eigentlich nicht auf das Mitleid dieser Dorfbewohner angewiesen sein, aber sie machen es dann. Und sie zeigen auch ein Video, was damals passiert ist. Und das ist jetzt ganz klug. Wir hören kann das Video nur. Es geht um einen Überfall auf einem Krankenhaus, wo eben auch Familienmitglieder ums Leben gekommen sind. Und wir sehen die Reaktion in den Gesichtern der Dorfbewohnerinnen und Dorfbewohner, die sich auf einmal unmächtig und hilflos fühlen. Und da kommt so ein reales Moment in dem Film mit rein, wo diese Komödie dann so richtig mit Klischees und Stereotypen spielen kann, um sie irgendwann aber auch diese hinter sich zu lassen.
Das klingt überzeugend, macht sozusagen Appetit auf Barbaren Willkommen in der Bretagne. Der zweite Film, den du heute mitgebracht hast, ja, der bietet so einen kleinen Vorgeschmack auf die kommenden Wochen. Die Fußball-EM der Frauen steht vor der Tür. Am 2. Juli geht's los in der Schweiz. Frauenfußballturniere haben natürlich auch eine lange Geschichte. In Teilen ist die aber vergessen. Und der Dokumentarfilm Copa 71 von Rachel Ramsey und James Erskine, der macht diese Geschichte jetzt wieder sichtbar. Es geht zurück in die Vergangenheit nach Mexico City. Dort hat das erste internationale Frauenfußballturnier stattgefunden. Anke, was war das für ein Turnier?
Ja, was war das für ein Turnier? Erinnern wir uns an 1970 erfolgreiche Männerfußball-WM in Mexiko. Alles wurde zum ersten Mal in Farbe weltweit übertragen. Viele Werbeeinnahmen. Da haben sie sich in Mexiko eben gesagt, ja, wie können wir das Fußballfieber weiter schüren? Und haben dann gedacht, machen wir doch eine Frauen-WM. Die FIFA wollte damit nichts zu tun haben, weil die haben sich gesagt, Frauenfußball guckt man sich doch nur an, um Frauenbeine in kurzen Hosen zu sehen. Und auch die Spielerinnen der einzelnen Nationalmannschaften waren doch auf einmal sehr erstaunt, dass sie da eingeladen wurden, weil in ihren jeweiligen Ländern war Frauenfußball verpönt, wenn nicht verboten. Also die ganzen einheimischen Nationalligen wollten einfach keinen Frauenfußball in ihren Stadien. Und dann durften sie auf einmal dahin reisen, haben auf einmal das erste Mal Trikots bekommen, mit Sportschuhen, mit Spikes gespielt. Und das war wirklich, wie die Dänen Anna und Birte sich erinnern, sie konnten ihr Glück kaum fassen. Sie haben in dem gleichen Stadion gespielt wie die Männer 1970.
To see the final in the men's World Cup was very impressive.
A very special dream to go on the same ground.
Yeah, you know, we all have crazy dreams, but not all come true.
Ja, dieser Traum ist in Erfüllung gegangen und dann waren sie da und 110.000 Menschen, jubelnde Mexikanerinnen, Mexikaner. Das war wirklich ein richtiges Fußballfest.
Ja, und wie setzt dieser Film dieses Fest jetzt um? Ich meine, du hast davon gesprochen, dass 1970 das erste Mal ein Turnier in Farbe übertragen wurde. Ich nehme an, es gibt neben den Stimmen der ehemaligen Spielerinnen auch viel Archivmaterial.
Ah, das ist natürlich auch tolles Archivmaterial, wenn man das alles sieht. Das war wirklich ein Fußballfest. Dann Sombrero, die wirklich so Fahrradrad groß waren. Und dann erzählen die Spielerinnen auch, dass sie von den Mexikanern, Mexikanerinnen Geschenke bekommen haben, wie sie wirklich willkommen geheißen wurden, hatten natürlich auch Zeit für Sightseeing. Und dann sieht man sie, wie sie da stolz in ihren Trikots sitzen. Und das ist so schön, diesen ehemaligen Fußballerinnen nochmal zuzuhören, wie sie eben diese Spiele nochmal live miterleben, analysieren, von den Fouls berichten und so weiter. Und du hast es ja schon am Anfang gesagt, diese WM war ein voller Erfolg und wurde dann aber trotzdem einfach totgeschwiegen, weil Frauenfußball danach nicht weiter angesagt waren. Die Frauen wurden zurück, konnten dann eigentlich nicht Fußball spielen. Das Schöne ist, die wollten eigentlich erstmal nur Fußball spielen, dass das Ganze auch eben was für die Gleichberechtigung war. Und das kommt dann hinterher erst in den Interviews raus. Also, dass sie da mittlerweile doch auch für ein Bewusstsein haben, was sie da eigentlich geschaffen haben.
Ja, und regt vielleicht auch nochmal dazu an, nachzudenken über den Frauenfußball heute, jetzt mit der anstehenden EM, gerade auch Frauenbasketball-EM in Deutschland gewesen. Da geht's noch weiter. Vielen Dank für diese sommerlichen Filmtipps, Anke Lebeke.
Gerne.
Und mit der Kulturpresseschau und Tobias Wenzel geht's jetzt erstmal in die Arte-Mediathek. Dorthin, wo man noch echten Dackeln statt OpenAI-Barbies in die Augen schauen kann.
Ein Blick in Dackelaugen kann viele Wunden heilen, schreibt Oliver Jungen in der Frankfurter Allgemeinen über die Arte-Dokumentation Der Dackel. Kaiser Wilhelm II. Etwa, ihr Fahrermann, sei vernarrt in seinen Dackel Erdmann gewesen. Auf alten Filmaufnahmen ist Erdmann mit eigens angefertigter Pickelhaube zu sehen. Bei seinem Tod gab es ein Staatsbegräbnis, schreibt Jungen. Das Hochkulturfernsehen geht gerade Gassi, könne man bei dieser Arte-Doku denken. Klingt klar nach Klientelprogramm, aber können wir nicht alle 45 Minuten Eskapismus gut gebrauchen? Stichwort unwirtliche Welt. Jungen hat jedenfalls beim Schauen von Der Dackel seit längerem mal nicht an die Kriege unserer Zeit gedacht und sich einfach nur an diesem süßen Wesen erfreut. Ein Blick in Dackelaugen kann eben viele Wunden heilen. Und ein Blick in Puppen- und Kuscheltieraugen? Der Barbie-Hersteller Mattel macht bis Ende des Jahres sein Spielzeug intelligent in einer Kooperation mit OpenAI, dem auf künstliche Intelligenz spezialisierten Unternehmen, das auch ChatGPT kreiert hat. Diese neue Technik in Puppen und Kuscheltieren werde nicht nur die Kinder verändern, ist sich Hanno Rauterberg sicher. Sie verändert das Sein in der Welt, schreibt er in der Zeit. Wenn die Kuscheltiere nun neugierig zurückschauen, alles wahrnehmen und verstehen wollen, dann dürfte schon bald auch der Rest der nicht belebten Mitwelt quicklebendig erscheinen. Was eine verdammt unheimliche Vorstellung ist und eine, die ungemein tröstlich sein kann. Aber tröstlicher als die Gegenwart eines lebendigen Dackels? Oder tröstlicher als das Lauschen der Brandung im Urlaub? Jeder fünfte Bundesbürger wird im Urlaub krank, verwirrt uns Hans Zippert in der Welt mit einer wahren Nachricht, um sie dann in Zippertscher Manier satirisch zu deuten. Der Zwang zur Erholung führt, kombiniert mit Baulärm, verdorbenen Lachsbrötchen, Lach-Yoga-Kursen, Karaoke-Wettbewerben, Insektenattacken, aufsässigen Kindern und der ständigen Suche nach Social-Media-tauglichen Fotomotiven zuverlässig zum Burnout. Der Dackel hat dagegen oft Rückenprobleme und das bis zur Lähmung, weil er so kurze Füße und einen so langen Rücken hat. Qualzucht nennt man das. Das Thema komme leider viel zu kurz in der Arte-Dokumentation, zeigt sich Max Fluder in der Süddeutschen Zeitung enttäuscht. Ebenfalls im Feuilleton der SZ merkt man bei folgendem Titel und Untertitel auf. Aiwanger sollte hier mal strampeln. Im Wahlkampf agierten die Freien Wähler und die AfD gegen deutsche Entwicklungshilfe für Radwege in Peru. Die sind nun fertig. Dazu schreibt Alexander Görlach: Das Geld wurde nicht, wie vom Vorsitzenden der Freien Wähler und stellvertretenden bayerischen Ministerpräsidenten Hubert Aiwanger insinuiert, von der Ampelregierung verplempert, sondern war vom CSU-Politiker Gerd Müller zugesagt worden. Der war bis 2021 Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Dass die Radwege in Lima überhaupt zu einem deutschen Wahlkampfthema wurden, schreibt Görlach weiter in der SZ, folgt einem Trend. Nationalistische, nach innen gerichtete Kräfte behaupten überall auf der Welt einen überragenden Vorzug des eigenen. Dann kommt er auch auf Donald Trump zu sprechen. Aber über den soll ausnahmsweise mal nicht die Rede in dieser Kulturpresseschau sein. Dann doch lieber eine schnuffelige Auszeit mit dem Dackel nehmen, wie es Oliver Jungen in der FAZ formuliert. Qualzucht hin oder her, der Dackel fasziniert viele Menschen. Vielleicht auch, weil er so eigensinnig ist. In der SZ zitiert Max Fluder, was eine Dackelhalterin in der Arte-Doku sagt. Wenn du einem Dackel am Montag Sitz sagst, antwortet der am Donnerstag mit »Vielleicht morgen«.
Das war die Kulturpresseschau mit Tobias Wenzel. Und damit wünsche ich Ihnen eine gute Nacht ohne AI-Barbie-Albträume. Ich bin Charlotte Oehlschläge. Machen Sie es gut. Das war's für heute bei Fazit.